Wir haben heute irgendwie so diesen Drang, uns gegenseitig totzureden, kann das sein?
Bis jetzt läuft es gut.
Es wird eine richtig angenehme Folge. Ich habe Orlando letztens gesagt, ob er vielleicht versuchen kann, immer meine Gesprächseinsätze, also diesen Moment, wenn ich versuche, dich aufzuhalten im Gesprächsfluss, dass er diese Ansätze rausschneidet, hat er sich dann straight geweigert, weil das wohl so viele sind, dass es seine Arbeit irgendwie enorm verlängern würde.
Tja, Arbeitsverweigerung. Geht schon los.
Ja, super.
Orlando.
Super, und das nach einem halben Jahr schon, ja.
Tja, so ist das, wenn man dem Kunden die Grenzen des Möglichen aufzeigt. Aber ich will nicht klagen, denn so wie auch bei Alexens Vater, dessen Betrieb im Gegensatz zur Veranstaltungsbranche hervorragend laufen soll, ist das auch in der Gärtnerei. Grüße gehen raus an meinen Kollegen Lukas Teschner. War sonst noch was? Ah ja, Mike behauptet ja, es gebe Städte, in denen wohne man, in anderen lebe man. Zu Alexens Missfallen, der ja glattweg behauptet, Halle sei wie Weimar, nur größer, möchte ich aufgrund meiner Erfahrungen ergänzen, in Halle hofft man. Des Weiteren sprechen unsere Freunde Mike und Alex über marodierende Junggesellinnenabschiede, ziehen Vergleiche zwischen Rammstein und den Bahamas und Alex erinnert sich an gar nichts. Ferner kommt ans Licht, dass die Uni Halle nicht nur für die Rückgabe von Klausuren Ewigkeiten braucht, sondern auch für die Auswertung wichtiger Studien. Bravo dafür an dieser Stelle. Also, ab die Post! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 22.
Hallo Alex.
Hallo Mike, schön dich zu sehen.
Na, wie geht's so?
Ja, ich weiß nicht. Also die Zeit verrinnt weiterhin und so richtig.
Schön, sonst wären wir ja am Ende der Zeit, oder?
Es wäre auf jeden Fall spannend herauszufinden, was dann wäre. Nee, aber überleg mal, es ist jetzt schon fast Herbst, ne? Der Sommer ist rum. Die Festivals wären jetzt de facto, so die großen, wären rum.
Ja, ja. Aber Zeit, ich habe vorhin bei irgendeinem Radiobeitrag gehört, dass Einstein an die Witwe von irgendeinem Kumpel, als der gestorben ist, ein Telegramm geschickt hat, sie soll nicht zu viel trauern, dass mit der Zeit ist alles überbewertet und nur irgendwie relativ. Das ist werde ich schlimm, weil das war, weiß ich nicht, ob man das nur als Physiker versteht oder so, aber es war etwas verkopfte Reaktion auf einen Todtrauerfall im Freundeskreis.
Weil er quasi auf irgendeinem Punkt der Zeitachse ja noch existiert und dementsprechend gar nicht verschwinden kann, oder wie?
Eben, weil das ja nur in den gemessenen Zeitabschnitten irgendwie zur Trauer führt. Jetzt anhand der Raumzeit oder so spielt das alles nicht so eine Rolle, wann wir leben, ne?
Für den erbärmlichen, einfachen menschlichen Geist ist das natürlich ein Verlust, ja, aber für die vierdimensionale, wie auch immer, interkosmische Räumlichkeit ist das.
Aber jetzt habe ich dir nach 30 Sekunden schon wieder reingequatscht. Was hast du gerade erzählt? Sorry.
Ich habe es natürlich wieder absolut vergessen, aber ja gut, weißt du, ich richte mich ja darauf ein und ich bin ja glücklicherweise dadurch mittlerweile seit 21 Folgen so geskillt, dass ich dann sofort in dein Thema einsteigen kann und das für mich völlig akzeptabel ist.
Ja, ne? Herrlich. Na, dann und, ist ja gut.
Und du fühlst dich dadurch natürlich gebauchpinselt und machst natürlich dann auch weiter mit dieser Art und Weise und dadurch wird es niemals aufhören. Ne? Es ist ein Perpetuum mobile des Alex-Unterbrechens.
Ja, ich denke nicht, dass ich diese möchte gern manipulative Ader bei dir nicht schon entdeckt habe.
Ach, ich dachte, du wolltest jetzt mal live zugeben, dass du an deiner Ader arbeiten möchtest. Jetzt bin ich der Manipulative hier.
Ich an meiner manipulativen Ader arbeiten? Boah, ich hoffe echt nicht, dass ich irgendwie ein manipulativer Mensch bin, um Gottes Willen. Also das war jetzt auch nur Spaß. Ne? Ich glaube, das ist echt das Schlimmste, was man irgendwie über jemanden sagen kann. Ich meine, jemand kann irgendwie ein Arschloch oder ein Vollidiot sein, so wenn er das nicht merkt oder so, dann ist das ja, das kann ja alles sein. Ne? Aber wenn jemand irgendwie mit Absicht manipulativ ist zu Leuten, zu denen er eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Boah, das ist
ja, mit Absicht ist ja natürlich nochmal ein ganz anderes Game, aber was ist denn, wenn man unabsichtlich so eine Ader an sich hat? Wenn man das unabsichtlich irgendwie so einen gewissen Duktus hat, der sich irgendwann eingeschliffen hat, vielleicht aus Effektivitätsgründen oder weil er es mal irgendwo gesehen hat, wenn sich sowas einschleift.
Ja, das ist ja fast schon wieder evolutionsbiologisch, ne?
Irgendwie. Manipulation als Überlebenstrick.
Wenn einem das einen Vorteil verschafft, was weiß ich, im Prinzip ist ja dann irgendwie das Kindchenschema bei irgendwelchen Neugeborenen oder so, ist ja dann auch so eine Art. Oder der frisch geschlüpfte Kaninchenblick bei hübschen Mädchen, wenn sie irgendwas haben wollen oder so. Ne? Das ist ja dann, das gibt's natürlich alles, auf jeden Fall.
Ja, wo fängt denn dann Manipulation an? Beziehungsweise Manipulation, die irgendwie nicht mehr so cool ist, wie, keine Ahnung, so ein frisch geschlüpfter Kaninchenblick.
Ja, das kommt drauf an, wozu man manipulieren will.
Also im Grunde zum Beispiel, wenn du jetzt zu mir sagst, naja, boah, ich habe irgendwie jetzt auch gar keine Zeit mehr, einen Podcast aufzunehmen. Wenn ich dann so, ja gut, ich habe dann die ganze Woche keine Zeit. Ist das dann auch schon Manipulation?
Nee, das denke ich nicht. Das denke ich nicht, nee. Das ist ja einfach nur ein Argumentieren. Und was heißt das, die ganze Woche keine Zeit? Meistens weißt du ja gar nicht, was du die Woche über machst. Das kann schon sein, dass man da kein. Also so schätze ich das zumindest die Situation bei uns beiden ein. Wir wissen noch gar nicht, ob der Rest der Woche Zeit ist, weil da immer irgendwelche Kriegsschauplätze auftauchen und man da, ja, wie soll man sagen, Aufmerksamkeit, Ressourcen und Truppen auf Gebiete lenken muss, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie aufpoppen. Ne?
Boah, also, boah, da macht Arbeit natürlich viel mehr Spaß, wenn man das in diesem militärischen Duktus dann strategisch runterbricht.
Ja, du,
dann klingt das alles viel spannender.
Na, Clausewitz vom Kriege oder so, in irgendwelchen überbezahlten Manager-Seminaren oder so, die ganzen Spacken, die da schlau tun oder so, die zitieren durchaus aus den Büchern oder aus irgendwelchen chinesischen Kriegsweisheiten oder so. Also das wird
Machiavelli habe ich auch gelesen. Das gehört ja zum guten Ton des Kapitalisten dazu.
Ja, gut, da ist ja jetzt nicht nur militärisch. Ja, aber na, Machiavelli ist auch. Die sind übrigens irgendwie noch einen Platz vor uns in Podcast-Charts, ne? Irgendwie diese Hip-Hop-Machiavelli-Typen da, die das immer.
Machiavelli? Hip-Hop und Politik.
Ja. Hip-Hop und Politik.
Tja, Metal und Politik funktioniert halt nur eine Stufe weniger gut als Hip-Hop und Politik, auch wenn das irgendwie zwei Punkte sind, die. Na, wobei, kommt jetzt drauf an, Deutschrap und Politik jetzt irgendwie null, aber der wirkliche Hip-Hop ist ja eigentlich Politik.
Also das hab ich immer festgestellt. Also wenn wir zum Beispiel mal auf dem Deichbrand-Festival gespielt haben oder so, da gab es auch immer viele Metal-Bands, aber meistens waren wir die einzige politische Metal-Band. Und Hip-Hop-Bands, die haben da total viel politische Ansagen gemacht und irgendwie, ne, ob das da von Materia bis Antilopengang oder irgendwie sowas, was da alles gespielt hat, da war viel los. Also die waren da schon irgendwie aktiver, muss man ganz ehrlich sagen.
Na, ich denke mal, diese ganze Subkultur existiert ja aufgrund von gesellschaftlicher Aktivierung und politischen Beweggründen. Also das ist ja ein durch und durch gesellschaftliches und politisches Thema, Hip-Hop. Das ist ja nicht nur irgendwie in dem Sinne Black Music oder so Dance Music, sondern das hat ja den Hintergrund der Emanzipation der schwarzen Bevölkerung in Staaten.
Ja, gut, also wenn wir so von dem richtigen Hip-Hop reden, ne? Also dieser ganze...
Genau, deswegen habe ich jetzt den Deutschrap hier irgendwie ausgeklammert.
Ja, dieser ganze Quatsch. Also da, es gibt auch schon okayen Deutschrap, klar, aber die sind bei weitem nicht so erfolgreich. Das ist leider so. Es ist leider so, dass jemand wie Soki im Bikini erfolgreicher wäre als mit dem, was er eigentlich ehrenwerterweise so macht. Ne? Also
na klar,
so
ist ich leider. Ich schließe da auch so Sachen wie zugezogen maskulin und so, nehme ich da jetzt natürlich raus. Also meine da natürlich so diese typischen Gangster-Image, wie auch immer, Rap. Straßenrap.
Aber es ist ja auch okay. Sowas muss es ja auch geben. Wir haben im Metal auch die Dimpelmainz und Kassierer und was weiß ich.
Wo soll das hinführen? Apropos, wo soll das hinführen? Ich habe ein Thema, über das wollte ich noch ansprechen, beziehungsweise anhängen an unser Thema vom letzten Podcast, nämlich die Zukunft der Konzerte und Festivalgesellschaft und den Umgang mit Live-Musik. Und tatsächlich war just gestern ein solcher Versuch mit dem von uns allen geliebten Deutschpoeten Tim Bensko.
Oh, das ist der härteste von allen.
Na, ich glaube, der Poisel ist noch schlimmer.
Das Schlimme ist, ich kenne die ganzen Songs irgendwie, aber ich weiß nie, wer das ist.
Warum?
Weil ich, keine Ahnung, weil ich Fahrstuhl fahre, weil ich an Baustellen vorbeilaufe, an denen, auf denen MDR Thüringen läuft.
Es gibt in Thüringen Gebäude mit mehreren Stockwerken, ja?
Ja, wieder. Wieder, also es laufen gerade Tests mit drei Geschossern. Mal gucken, wie das so läuft. Ja, also das ist schon ein bisschen jetzt so über den Status von Chantal Hüyük hinaus, also in Thüringen, aber bis vor kurzem sah es natürlich noch so aus.
Ja, ich habe immer gedacht, vom Jähn Tower kann man bis Frankfurt sehen, weil da zwischendurch nichts die Sicht mehr versperrt.
Der Inselsberg.
Boah, ja, jetzt kommt er mit, es war ein Witz. Na gut. Ja,
sorry.
Tim Bensko, ne, zusammen mit der Uni Halle tatsächlich, haben sie in verschiedenen Durchgängen mögliche Szenarien für eine Konzertdurchführung sozusagen durchgespielt. Mhm. Also beispielsweise mit einem Sitz dazwischen frei, ob das beispielsweise reichen kann oder ob das stehenderweise funktioniert. Ne? Mhm. Und da wird jetzt, also quasi mit diesem, man kennt es aus Fernsehversuchsreihen, mit diesen fluoreszierenden Partikeln. Quasi diese Übertragung, die man dann mit dem Schwarzlicht nachverfolgen kann. Und da wird jetzt sozusagen, das dauert jetzt ein paar Wochen, das auszuwerten. Und danach hat man dann valide Daten, mit denen man dann irgendwie arbeiten kann für eine mögliche Durchführung während der Krise.
Gut, kann ja auch sein, dass die ganz schnell ein Ergebnis haben oder so, wenn da irgendwie morgen 40 Leute infiziert sind oder so, dann hat sich das, glaube ich, auch erledigt. Aber also ich finde es aller Ehren wert und hochinteressant, also muss man schon sagen. Ich bin da auch gespannt, was bei rauskommt, aber ich habe nur gehört, dass das stattfinden wird. Hast du eine Ahnung, was die da genau gemacht haben? War da auch irgendeine Variante dabei, die ansatzweise Spaß bei einem Konzert versprechen könnte, oder war das wirklich, sag ich mal, das brutalste, intensivste so Sitzkonzert mit einem Platz dazwischen frei?
Lass mich ganz kurz mal in den Artikel reingucken, welche verschiedenen Varianten es da gab.
Weil das würde mich schon interessieren. Und das war wo, in Leipzig oder wo, in der Arena? Oder waren die es?
Ja, ganz genau. Ne? Ah, so, okay. Blabli blub. Also sie haben quasi drei Konzerte hintereinander gespielt. Das waren dann jeweils aus zwei Blöcken, a 20 Minuten mit Pause.
Da hat der Playback-Rekorder ja geglüht, drei Konzerte nacheinander.
Naja, muss ja quasi nur auf Wiederholungsschleife gedrückt werden.
Naja, ich sag ja.
Tatsächlich haben sich auch nur die Hälfte angemeldet, mit denen geplant gewesen ist. Es gab 4200 Teilnehmerplätze, aber es waren am Ende nur 2000 Menschen, die Tim Bensko ertragen wollten.
Da fragt man sich, liegt es an Corona oder an Tim Bensko? Ne?
Oder die Leute haben erkannt, dass sie einfach keinen Bock mehr auf Live-Musik haben.
Ja.
Das wäre am schlimmsten Fall so, dass man einfach irgendwie in den letzten Jahren nur noch aus Gewohnheit auf Konzerte gegangen ist und jetzt in Zeiten digitaler Medien festgestellt hat, oh, ist ja viel angenehmer zu Hause zu bleiben.
Also ich bin mir sicher, hätten das Rammstein gemacht, wäre die Hütte voll gewesen.
Ja, aber Rammstein machen das nicht mehr für 4000 Zuschauer.
Nee, natürlich nicht, aber das ist dann natürlich, erstens hat man da als Fan das Gefühl, bei einem Experiment dabei zu sein, was jetzt nicht unbedingt förderlich sein muss, weil man ja nicht weiß, was dabei rauskommt. Und zweitens, kommt es eben drauf an, wer da spielt. Ne? Das ist so, als ob man sagt, ey, das Experiment findet in Nordkorea statt oder auf den Bahamas am Strand oder so. Ne? Das ist, glaube ich, auch da noch was mit der Attraktivität des Künstlers natürlich zu tun. Aber gut, aber Tim Bensko ist ja jetzt keine kleine Nummer. Also 4000 Leute kriegt er eigentlich auch
zu. Na, scheinbar ja nicht. Nee, aber was vielleicht bei der Durchführung noch wichtiger wäre, wäre die Frage, was passiert denn, wenn das jetzt eine Metalband ist, wo engerer Kontakt zwischen den Leuten sowieso normal ist. Ich meine, bei Tim Bensko, da steht mal drum. Ich weiß nicht, was man bei so einer Musik macht, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Man steht halt rum und starrt in die Gegend und lässt das alles geschehen. Aber wenn jetzt irgendeine Musik wäre mit Moshpit oder so, hielt ich für kritischer. Vielleicht hat man deswegen sowas wie Tim Bensko das testen lassen, damit man erstmal positive Ergebnisse vorweisen kann. Und nicht so nach dem Motto, okay, jetzt hat sich nach dem Konzert jeder einmal gegenseitig in den Hals gerotzt. das lassen wir lieber. Ich zitiere jetzt einfach mal den Versuchsaufbau aus dem Spiegel. Jetzt, ja. Dazu werden mehrere Sekunden anhaltende Zusammentreffen der Teilnehmer mit einem Abstand von unter 1,5 Meter mit einem Tracer aufgezeichnet, einem kleinen grün blinkenden viereckigen Kästchen, das um den Hals jedes Probanden hängt. Die Forscher können außerdem sehen, in welchem Bereich der Arena es wie viele Kontakte gibt, im Foyer, vor den Toiletten, im Saal. Alle Teilnehmer, abgesehen von den Personen auf der Bühne, tragen zudem sicherheitshalber eine FFP2-Maske und benutzen den Tag über immer wieder unter UV-Licht fluoreszierendes Desinfektionsmittel, das Spuren auf allen angefassten Gegenständen hinterlässt. Das erste Konzert läuft ab wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Es gibt nur zwei Eingänge in die Konzerthalle. Die Besucher sitzen dicht an dicht und können sich im gesamten Gebäude frei bewegen. Ach so, sitzen. Okay, das ist halt grundsätzlich nochmal ein Deal. Ne? Also über Stehen sprechen wir hier quasi auch grundlegend nicht. Das ändert natürlich dann nochmal einiges. So, die Ausgabenschalter für Essenscoupons sind eng bemessen, Gedränge ist da vorprogrammiert. Na gut, okay, zumindest da steht man rum. Der Aufenthalt in der Halle unter diesen Bedingungen fühlt sich falsch an. Ein bisschen wie eine Reise zurück ins Jahr 2019. Und das habe ich zum Beispiel befürchtet, dass die Leute dann einfach irgendwie Angst haben und sich unwohl fühlen, weil plötzlich wieder so viel Kontakt ist, so viel Nähe, so viel Bedrohung irgendwie.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Halte ich jetzt... Ich glaube, das ist bei einem Open Air oder so, glaube ich, das ist dann nach dem zweiten Bier am zweiten Abend oder so, ist das dann auch irgendwie wieder gegessen. Also, dass man dieses, man fühlt sich komisch am Anfang irgendwie hat, das kennt man ja auch jetzt in Situationen, wenn man irgendwo reinkommt, wo es gerade zu voll ist oder irgendwie. Aber... Ja, das klingt jetzt total doof, so Metal Unity mäßig oder irgendwie, aber wenn ich in den Konzertraum mit 1000 Leuten bei einer Death Metal Show komme oder irgendwie sowas, ich würde mich da nicht so unter Fremden fühlen, als wenn ich jetzt in einem vollbesetzten Bus fahren müsste oder weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie eine vertrautere Situation mit Leuten, denen ich aus irgendeinem dummen Grund mehr vertraue, weil sie die gleiche Mucke hören wie ich. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, das ist schon interessant. Aber meinst du, man wird so soziopathisch dann?
Also ich muss sagen, ich hab's selbst als unangenehm erfahren, als nach diesem Shutdown mal wieder mehr Leute auf der Straße waren. Also ich habe das richtig krass gemerkt, wie ich dann so dachte, fuck, jetzt sind hier wieder so viele Menschen unterwegs. Also mal abgesehen davon, dass ich es genossen habe, mal ein bisschen allein in der Stadt zu sein, wenn man mal rausgehen musste. selbst das hatte schon so diesen, jetzt nichts Bedrohliches oder etwas, was er nicht überwinden konnte, aber es war schon erstmal so ein bisschen.
Ja, aber ich glaube, also ich habe so das Gefühl, es geht irgendwie mit der Zeit weg. Also es gab jetzt hier so im Lockdown oder so, da gab es ja auch Wochen und Phasen. Also da hätte ich mir nicht vorstellen können, irgendwie einen Kumpel zu umarmen oder so, ne? Und das ist ja jetzt auch wieder halbwegs, sage ich mal, wenn das jemand ist, den man, was weiß ich, in der Woche fünfmal sieht oder so, dann passiert das schon mal jetzt wieder. Ne? Also das muss man ja ehrlich zugeben. So verhalten sich ja die meisten Leute, dass die da schon eine, ja, wie soll man sagen, großzügigere Risikoeinschätzung machen. Wird natürlich auch ein bisschen kritischer jetzt wieder mit steigenden Fallzahlen. Aber also, was für Varianten gab es noch?
Naja, das zweite Szenario... entspannt, also im zweiten Szenario entspannt sich die Situation ohnehin ein wenig. Es gibt nun 4 Eingänge in die Halle, jeder Zuschauer. Es ist unfassbar, dass man im Spiegel einfach Schreibfehler sehen muss.
Tja.
Krass. Es gibt nun 4 Eingänge in die Halle. Jeder Zuschauer darf diese nur über den ihm zugewiesenen betreten. Die Platzkarten sind so vergeben, dass zwischen jedem Besucher ein Sitz frei bleibt. Im dritten Durchgang müssen sogar 1,5 Meter Abstand zwischen jeder Sitzgruppe eingehalten werden. Auf den Rängen ist nur jeder 4. Platz vergeben. Maximal jeweils 2 Besucher, die gemeinsam unterwegs sind, dürfen direkt nebeneinander sitzen. Getrunken werden soll in der Arena nur in Notfällen. Gegessen wird außerhalb des Studienprotokolls zwischen den 3 Konzerten vor der Halle mit Abstand. Obwohl Corona das zentrale Thema ist, darf sich das Virus hier auf keinen Fall ausbreiten. Alle Teilnehmer mussten 2 Tage vor dem Studientag einen Abstrich aus ihrem Rachen abliefern, der auf eine Corona-Infektion getestet wurde. Mhm. Eine Probe war positiv, berichtet Moritz nun und ist froh, dass es nicht die von Bensko war.
Das war natürlich doof. Aber wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Also von den 2000 Leuten war nur einer positiv, aber... Es ist Tim Bensko. Obwohl, das waren ja 2 positive Nachrichten, ne?
Ich hab auch gerade überlegt, wie ich den Witz bringe. Herrlich, herrlich.
Aber ja. Naja,
also sagen wir mal ehrlich, die einzige akzeptable Art und Weise ist ja eigentlich Versuch 1. Weil, ich sag mal, Version 3, wo nur jeder 4. Platz besetzt ist, ist völlig unrentabel.
Nee, also das ist aus Veranstalter-Sicht schon allein von getrunken, gegessen wird, nur im Notfall, ja, da ist schon kompletter Haken dann da dran.
Da war es
also
dann schon damit.
Wenn da niemand beim Catering da die Hand drauf haben kann, das ist aus Veranstalter-Sicht, dann ist es auch scheißegal, wenn die Leute zusammen drin stehen würden wie früher. Bei dem Punkt, das ist ja einer der Mammutbrocken des Profites von Veranstaltern. Oder Hallenbetreibern und so weiter.
Ja klar, das ist das, was am Ende irgendwie den Profit irgendwo garantieren kann. Ne? Mit den Einnahmen machst du die Kosten.
Deshalb kostet die Kosten in der Arena ja auch eine Laugenbrezel gefühlt 8,50 Euro. Ne? Also da fährst du dann lieber heim und kaufst dir eine billige an der Tankstelle für 4 Euro. Oder so. Aber ja klar, also das ist schon... Und Ergebnisse in ein paar Wochen.
Genau, also das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis das ausgewertet ist. Ich schaue jetzt nochmal.
Aber irgendwelche Thesen haben die noch nicht veröffentlicht, was sie von welcher Variante erwarten, oder?
Nee, also es dauert das 3 Wochen, das Szenario jetzt durchzurechnen. Hm. Und die frühesten Ergebnisse werden im Oktober erwartet. Das heißt, dass es eigentlich völlig sinnlos ist, weil Anfang Oktober werden ja die neuen Beschlüsse gefasst.
Ja.
Also ich denke, dieses Jahr ist durch. Komplett.
Ja, gut, also das haben wir ja schon im Mai gesagt. Also im Prinzip.
Naja, ich sag mal, wenn das jetzt revolutionäre Erkenntnisse wären, die feststellen, dass bei keinem dieser Szenarios irgendwas so bedrohlich ist, wie es momentan dargestellt wird, dann könnte es ja bedeuten, dass man vielleicht da mit der neuen Gesetzesfassung dann sich vielleicht anderweitig...
Also ich denke, aus epidemiologischer Sicht oder so wäre das Einzige, wo... Also am besten wäre es, wenn es irgendwelche To-Go-Schnelltests geben würde, ne? Dass du dir wirklich 1-2 Tage bevor du bei so einem Festival aufschlägst, dich selber testen kannst. Oder auch wenn du deine Oma besuchen willst oder irgendwas, testest dich selber. Und selbst wenn solche Tests, lassen eine Fehlerquote von 20% haben, irgendwie auf Bevölkerungs-, auf statistische Sicht gesehen oder so, ist das immer noch hochwirkungsvoll, ne? Wenn dann wirklich einige Leute die Gelegenheit haben, zu Hause zu bleiben.
Ja, aber was kostet das? Punkt 1, wie viele können davon produziert werden? Weil du bräuchtest ja permanent welche. Also das reicht ja nicht, dass du 80 Millionen hast. Du bräuchtest ja im Zweifelsfall jeden Monat 80 Millionen.
Ja, weil die natürlich, ja immer aber immer das ist, also das, sowas halte ich für durchaus machbar. Hm. Klar, dass da jeder, dass du dir da einen 10er-Pack kaufen kannst, wie Kondome. Und je nachdem, wie aktiv man ist, ist es auch bei Kondomen, ne? Weiß nicht, bei dir hält es vielleicht ein Wochenende, bei so einem 2-Jahres-Vorrat bei mir, vielleicht, keine Ahnung. das könnte ich mir schon vorstellen. Und das ist ja auch, was dein Freund aus Halle, der Herr Kikulé, immer fordert, ne? Dass es einfach diese scheiß Schnelltests geben muss. Aber ich habe da auch ein bisschen, also man merkt jetzt schon auch so in den, und das ist lustig, dass die ganzen Aluhutvögel da drauf noch gar nicht so richtig einsteigen oder irgendwie, aber man merkt schon in den Maßnahmenpaketen und in den Diskussionen, was es jetzt schon für Interessengruppen gibt. Ne? Also so dieser billige Schnelltest für jedermann oder so, da ist ja natürlich von irgendwelchen Großlaboren und Laborärzten überhaupt nicht gewollt. Also die haben jetzt sauteure Analysegeräte angeschafft, die da RNA-Tests durchführen und so weiter. Und da merkt man schon, dass da schon Interessengruppen auf der Bremse stehen. Ne? Warum redet Attila Hildmann darüber
nicht? Das ist ja heftig, wenn man drüber nachdenkt, dass das dann schon wieder ein finanzielles Thema wird, ne? Und dass dann quasi eine Verbesserung der Situation aus eigenen Interessen abgelehnt wird.
Ja, was heißt Verbesserung der Situation? Ich glaube, also man kann ja so und so diskutieren. Ne? Natürlich ist ein RNA-Test zielsicherer, ist verlässlicher, muss von Fachleuten durchgeführt werden. Gibt es ja alles richtig gute Argumente dafür. Ne? Aber ein relativ unzuverlässiger Test, der von einem Schwachmaten durchgeführt wird, der es vielleicht falsch macht, ist immer noch besser als ein Test, den man nicht durchgeführt hat.
Ne? Eben.
Und besonders wenn es Leute sind, die sich sowieso sicher fühlen. Ne? Es geht ja dann, das finde ich irgendwie, also da wäre, glaube ich, mehr möglich.
Diese tiefer gehenden Tests können ja trotzdem noch eine Rolle spielen, wenn dieser einfachere mit einer höheren Fehlerquote sozusagen anschlägt, kann man dann ja zu dem nächsten Test übergehen. Beispielsweise.
Ja, ne, wenn man das da will, klar. Aber das ist schon. Aber also ich meine jetzt, man merkt das wirklich in der Diskussion. Das lassen selbst solche Leute in Diskussionen wie der Kikulé und der Drosten oder so, die lassen das so ein bisschen durchblicken zwischen den Zeilen. Dass es da mittlerweile schon auch in der Pharmaindustrie ein ordentliches Hauen und Stechen gibt hinter den Kulissen. Und so, dass jeder kann sich selber testen oder irgendwie so und vereinfachen wir mal die Situation. Also. Das ist gar nicht so sehr gewollt von den Großlaboren, ne? Die da jetzt natürlich einen Haufen Geld mit verdienen. Und das finde ich dann natürlich scheiße, ne? Wenn jemand nicht unkompliziert seine Oma im Altersheim besuchen kann oder irgendwie, sondern sich da irgendeine Story einfallen lassen muss, um an einen richtigen Corona-Test zu kommen, ne? Wenn man sich vorher testen lassen will. Das ist ja auch immer so ein bisschen Realität und so wie es eigentlich bei den Politikern in den Gesundheitsministerien oder so ankommt. Ich glaube nicht, dass die Situation jetzt vor Ort, wenn du zu deinem Hausarzt gehst, dass die das immer so richtig einschätzen. Ne? Weil in der Theorie funktioniert das natürlich alles, aber die viele Ärzte gucken dich an und sagen, oh, sorry, ich habe noch nie was von gehört. Wer soll das machen? Wer soll das bezahlen? Das ist schon, ja, also Muss man ehrlich sagen, und im Moment betrifft es ja auch in Anführungsstrichen nur die Veranstaltungsindustrie. Ne? Wer die Bundesliga läuft ja da auch wieder und so weiter, zwar ohne Zuschauer und hast du nicht gesehen oder wird wieder laufen, aber wer die Autoindustrie platt oder irgendwie sowas, ich glaube, da hätte es schon schnellere Lösungen gegeben, auf jeden Fall. Das ist immer wieder bei der traurigen Erkenntnis.
Ich habe das Gefühl, dass sich alle so ein bisschen arrangieren konnten, alle anderen Zweige, da hast du schon recht. Mhm. Also außer jetzt vielleicht Firmen, die sich auf Auslandsreisen spezialisiert haben oder irgendwelche anderweitigen gastronomischen... Mhm. Aber es ist auch wieder so ein Event-Charakter dann wieder, weil die meisten gastronomischen Einheiten sind ja wieder ohne Einschränkungen irgendwie offen. Ja, also in Halle, um genau zu sein, merkt man es eigentlich überhaupt nicht mehr, dass irgendwas ist gerade.
Ja, das ist das, was ich meinte mit dem Verlernen. Irgendwie am Anfang kam dir das schon komisch vor, da irgendwo rumzusetzen oder so. Ich war gestern auch mit einem Kumpel abends in Erfurt unterwegs, ne, holst du da am Späti abends noch eine Limo oder ein Bier und setzt sich da irgendwo hin irgendwie. Also das war da wie immer. Ne? Also diesmal ging es ohne Schlägerei vor der Staatskanzlei ab. Wir saßen da zufällig genau dort. Nee, das war schon, also man merkt da nicht besonders viel. Und ich habe wirklich auch im Nachhinein, also mir ging es da wie dir, viel über unseren letzten Podcast nachgedacht, wo wir so drüber geredet haben. Und in der Veranstaltungsbranche ist halt das große Problem, dass man da noch nicht so weit ist wie in der Fußball-Bundesliga. Ne? Das funktioniert finanziell einfach mit der Vergabe von Fernsehrechten. Ne? Und das ist im Prinzip die Situation vergleichbar, als ob Wacken, Summer Breeze oder irgendjemand die Scheißbühne aufbauen würde, ohne Zuschauer spielt und streamt es einfach für mit Unternehmenspartnern in alle Welt. Und da kommen die Millionen dann rein.
Also ich meine, Wacken macht es ja jetzt so. Es hat ja mit Wacken
World Wide Tour funktioniert. Ja, das war aber der erste große innovative Testschuss. Ne? Also ich meine, normal die Bundesliga, die müssen sich einfach nur ein Konzept einfallen lassen. Alles klar, wie kriegen wir das über die Reihe, ohne dass irgendwelche Spieler infiziert sind, dass es da keine große Wettbewerbsverzerrung gibt und der Rest ist uns scheißegal, dann rollt der Rubel wieder halbwegs. Ob die Vereine dann nun die Zuschauergelder haben oder nicht, naja, wollen wir mal sehen. Das ist der Bundesliga scheißegal, den Verein natürlich nicht.
Ich glaube, das ist aber einfacher, weil während dieser Spiele ja effektiv etwas entsteht, nämlich ein Ergebnis. Und bei so einem Konzert passiert halt, was man halt jedes Mal bei demselben Konzert sieht, nämlich das Konzert, das ist ja keine Competition, wo zwei Bands gegeneinander shredden und dann irgendwo eine Band gewinnt und die andere geschlachtet wird oder so.
Ne? Ja, aber da habe ich schon oft drüber nachgedacht, dass man genau das interessanterweise als Band den Leuten bieten muss, weil dann ist es eben auch interessant, dass da das Outcome nicht sicher ist, ne? Keine Ahnung, es gibt nicht genug Publikumsreaktionen, der Stream wird nach einer halben Stunde abgebrochen, wenn da nicht genug Leute kommentieren oder irgendwas. Oder es werden Wunschsongs gespielt oder du machst irgendwie ein Bandbattle oder irgendwas, wo du nicht weißt, was passieren wird. Ne? Ich gucke mir gern Metallica-Konzerte im Stream oder irgendwie an, aber was weiß ich, da weißt du, oder bei Sabaton, da weißt du, welchen Song die als Opener spielen und welchen die als Letzten spielen. Ne? Und das ist dann natürlich weniger attraktiv als so ein Fußballspiel, wo du da wirklich ergebnisorientiert bist und mal schaust, was passiert. Ne? Also ich bin, wenn das wirklich länger weitergeht, denke ich, werden sich Bands da viel einfallen lassen, ne? Dass da von rechts und links Gäste reinspringen in den Stream, du bestimmte Features vorbereitet hast. Ich glaube so im besten Sinne so dieses 80er Jahre Fernsehen-Live-Sendung-Style. Ne?
Das ist tatsächlich eine super Idee. Also dieser Auftrittscharakter sich einfach jetzt verändern muss und das mehr zu einem individuellen, also ich sage jetzt mal individuell im Sinne von Veranstaltung zu Veranstaltung, individuellem Erlebnis werden muss.
Ja, du musst vom Mindset als Künstler einfach so denken, als ob du jeden Abend im gleichen Club vom gleichen Publikum spielen würdest und müsstest die immer wieder neu unterhalten. So musst du denken, nicht so diese alte Denke, weil das siehst du ja auch oft bei Ami-Bands oder irgendwas, ne? Wenn die in Europa auf Tour sind, die blamieren sich ja auch total oft, weil die in den USA gewohnt sind, die spielen in einem Ort, fahren 200 Meilen weiter und da sind komplett neue Leute, weil dort niemand Konzerten hinterherfährt oder so. Und deshalb stehen sie auf der Bühne, bringen jeden Abend die gleichen spontanen Jokes, die gleichen Sprüche und irgendwas. Und wenn du das in Deutschland, wo es durchaus Leute gibt, die mal 3 oder 4 Shows von einer Tour sich nacheinander gönnen und sehen da 4-mal das gleiche Gelaber auf der Bühne, was vermeintlich spontan ist oder irgendwelche Gitarristentricks oder Drummertricks oder irgendwelche Zwischenfälle, die inszeniert sind auf der Bühne, da haben sich schon viele Ami-Bands damit blamiert. Ach, ne?
Du, das hat Powerwolf nicht davon abgehalten, das 10 Jahre am Stück so zu machen.
Ja gut, weil Powerwolf haben ja den Vorteil, dass da sowieso so ein bisschen dieses Klamauk-Augenzwinkern dabei ist. Ne? Und außerdem, muss ich kulturwissenschaftlich sagen, ist es ja als liturgische Messe aufgezogen. Und eine Liturgie ist nun mal eine Ritualabfolge.
Naja, ne? Gut, wir sind jetzt nicht bei Batjuschka.
Nee, das hat, welche Batjuschka meinst du jetzt?
Ah.
Nee, ist schon klar, ist das nicht dieses dieses polnische Anwaltsbüro? Da hört man ja nur noch juristische Sachen. Ja, aber ich weiß natürlich, was du meinst, aber da muss man sich dann, glaube ich, als Band irgendwie was einfallen lassen. Und ich glaube, das wird nicht der Schaden der Fans sein. Ne?
Nee,
also die Streams
werden
dadurch auf jeden Fall besser und innovativer werden. Also als Band würde man natürlich am liebsten das machen, was man seit Ewigkeiten macht, den ganzen Scheiß zusammenbuchen, auf Nummer, kannst du auf Nummer sicher gehen, weißt, bei der Tour nimmst du so und so viel Geld ein, geil, fertig. Ne?
Aber, und ich gehe wieder auf mein Beispiel mit Trivium ein, die sich jetzt hier ihr Streaming-Studio einrichten. Ich denke mal, die werden das genauso tun, weil die haben ja dann dasselbe Publikum.
Ich denke, dass das
vielleicht, ohne dass sie das wissen, dass es vielleicht für die Zukunft grundsätzlich ganz gut ist, das drauf zu haben, wird sich das dann einfach bei denen einschleifen. Und
aber ich meine, du siehst ja, ich bin ja jetzt hier nicht der Ultra-Innovator oder irgendwas, aber selbst ich komme auf solche Gedanken. Also es gibt schon, denke ich, einige Bands, die an sowas irgendwie arbeiten und die an
Wenn
sowas.
Wenn sogar der Mike aus Ilmenau das weiß.
Der Mike aus Ilmenau, was mache ich in Ilmenau? Da war ich ein paar Mal in irgendwelchen Plattenbaukellern zu Studentenfäden, aber ansonsten habe ich da noch nie länger verkehrt.
Warst du nicht aus Ilmenau?
Um Gottes Willen, Alter, aus Ilmenau? Nee, ich bin aus Weimar.
Wirklich?
Ja.
Also wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, ging es dich darum, dass du in der Plattenbausiedlung in Ilmenau groß geworden bist?
Nee.
Boah.
Es
gibt Plattenbauten in Weimar?
Das ist ein Blankenhain. Ich komme eigentlich aus Blankenhain.
Da ist Blankenhain. Ach so.
Ja,
ach
aber
so.
Ich bin in Weimar geboren und wohne halt jetzt in Weimar. Ist Weimar eine Stadt, in der man wohnt oder lebt? Dann hatten wir auch mal das Thema, gibt es so Städte, da wohnt man, gibt welche, da lebt man. Ne?
Ich glaube, Weimar ist so eine Stadt, in der lebt man.
Da kann man schon leben. Ne? Leipzig wahrscheinlich auch. Halle ist dann eher wieder Wohnen, oder?
Ich glaube, Halle ist schon wie Weimar, nur größer. Weil du hast die Kultur, also es ist halt so eine Beamtenstadt. Du kannst halt gut essen gehen und hast halt zigtausend Kinos und Theater.
Ja, also ich würde Halle eher, es kommt mir mal eher vor wie ein großes Gotha.
Willst du mich verarschen, Alter?
Nee, weil Gotha ist auch eine
Gotha.
Stadt. Gotha ist tagsüber mit Behörden, Archiven, was weiß ich, Versicherungsbüros, die es da gibt. Also es ist echt eine lebendige Stadt. Und wenn du da abends mal irgendwie länger zu tun hattest, nimmst den letzten Zug aus Gotha nach Hause. Da ist die Stadt komplett tot, weil alle dort nur arbeiten und keiner wohnt. Das ist ganz, ganz eigenartig.
In Halle kommt es mir genau umgedreht vor.
Ah, okay.
Da ist abends tatsächlich ziemlich viel los, überraschenderweise. Jetzt nicht überall, aber ich sag mal, ich wohne ja im Zentrum und dadurch kriege ich das ja immer mit. Bis früh um 4 oder so. Boah, ich hatte gestern so einen Junggesellenabschied aus dem Mansfelder Land direkt vor meiner Haustür quasi.
Oh,
Scheiße.
Boah. Hast du da mitgefeiert oder nicht?
So alle Anfang 30 würde ich mal schätzen. Bierbauch und ich dachte immer so die ganze Zeit, ey, sind das meine Kumpels, die da vor der Tür stehen? Aber die klingen auch alle so. Das ist unfassbar. Wenn du da mal eine Weile nicht unterwegs bist, verlernst du da die auseinanderzuhalten. Ne?
Das glaube ich. Ne? Das klingt ja lustig.
Also, ja, genau. Kulturell auf jeden Fall sehr hochwertig.
Aber ein Junggesellenabschied ist immer noch nur ein Viertel so gefährlich wie ein Junggesellinnenabschied. Ne?
Für also, wen? Für die Teilnehmenden oder die drumherum?
Also die drumherum. Also da habe ich schon wirklich Weiberwalzen da gesehen, die da eine Schneise durch die Innenstadt gezogen haben. Da ist wirklich keiner ungeschoren davongekommen. Also da hatten ganz viele Mädels viel Spaß schon. Also,
ich finde, es gibt wenig Peinlicheres als das. Vor allen Dingen, wenn man in Hamburg unterwegs ist und dann sozusagen in Minutentaktung diese Gruppierung an sich vorbeiziehen sieht.
Das ist in München auch wie ist das, Marienplatz, Marienstraße oder irgendwie, wenn du da unterwegs bist. Das ist auch Wahnsinn. Also da, keine Ahnung, wer sich da wahrscheinlich begegnen, sich da Brautpaare auch immer bei ihren Abschiedstouren irgendwie. Also, nee, das habe ich vor meiner Hochzeit auch tatsächlich nicht gemacht, sowas. Es war irgendwie, ich bin mit, mein Junggesellenabschied war irgendwie ein guter Kumpel von mir, der lag monatelang im Krankenhaus. Zudem bin ich da mit ein paar Bier hingegangen und haben da am Abend vorher sozusagen, habe ich den mal besucht. Ja, das hat, war ganz cool. Hat er sich gefreut, dass der Junggesellenabschied bei ihm da stattfindet. Ja,
aber ist ja auch eine süße Idee.
Ja, fand ich auch. Hat er wenigstens gesehen, dass einem das was bedeutet. Und ja, man wird auch gleichzeitig daran erinnert, wie gut man es immer hat. Und ich war ja auch mal vor einiger Zeit etwas länger im Krankenhaus. Das vergisst man dann auch wieder ganz schnell, wie scheiße das ist, krank zu sein. Ja. Also muss man sich das auch immer erstmal wieder ein bisschen zurechtdrücken. Auf jeden Fall. Apropos krank sein, also was mich auch echt umgehauen hat, das war die Nachricht von dem Entombed-Sänger von Lars Göran Petrov, also von dem ich auch ein riesengroßer Fan. Und also da ist für mich so die, weiß ich nicht, so der Inbegriff von einer Rampensau auf der Bühne irgendwie. Also ich gucke wahnsinnig gern, habe ich immer Shows mit dem angeschaut, auch mit Entombed AD. Und war immer meine große Hoffnung, dass sie sich mal wieder zusammenfinden, Entombed und er irgendwie. Aber boah, so mit der Diagnose, die er veröffentlicht hat, also da kann man wirklich nur Daumen drücken, dass das nochmal da irgendwie
was kann man, glaube ich, nicht mehr viel machen, ne, irgendwie. Also das ist ja schon recht fortgeschritten wohl.
Mhm. Ja, natürlich, aber gut, klar, wir stecken da nicht tief drin und man hat ja dann auch immer, ja, wer will da jemandem irgendwie die Hoffnung nehmen, ne? Das ist ja auch, also es ist aber trotzdem auch eine total niederschmetternde Situation, wenn eigentlich jeder weiß, was das bedeutet, wenn du diese Art von Krebs hast und trotzdem labert irgendwie jeder drumrum. Ne? Das ist schon also sehr, 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 sehr niederschmetternd. Auf jeden Fall.
Das sind dann immer so diese Meldungen und Neuigkeiten, wo ich mich dann auch selber immer frage, naja, wann oder wie wahrscheinlich ist es, dass es einen selber halt irgendwie erwischt. Wie, also mit welchem auch immer, ne? Also die Frage ist ja nicht, ob man Krebs kriegt, sondern ob man alt genug wird, um Krebs zu bekommen.
Ja, rein statistisch ist die Chance, glaube ich, dass du irgendeine Art von Krebs kriegst, 50-50.
Richtig, ganz genau.
Also wenn ich das richtig gelesen habe, mal irgendwie.
Und tja, das Mike, ist schon, wer von uns ist es?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass wir beide einen ganz harmlosen weißen Hautkrebs kriegen. Mal irgendwie einen Schnipp und dann ist es weg. Das würde ich eigentlich jedem gönnen, dass es das ist und dann hat er es weg. Ja, man weiß es nicht. Ne? Deshalb klingt ein bisschen altersweise, aber das Leben ist einfach zu kurz, um sich zu ärgern. So einfach ist das.
Ja, oder Angst zu haben. Angst zu haben vor dem, was möglicherweise irgendwie kommen könnte.
Ne? Also, aber jetzt total keine Angst haben, solche Leute sind auch nervig. Ne?
Ja, ich meine, die total keine Angst haben, die kompensieren das ja wieder nur irgendwie. Die haben ja trotzdem Angst, aber überspielen das. Weil ich glaube, gar keine Angst zu haben, das sind dann schon seltene psychologische Erkrankungen.
Ja, also das ist ja dann schon gefährlich. Die werden dann auch oft nicht alt. Ne? Solche Leute. Also das denke ich mir schon. Was steht denn bei dir die Woche noch an eigentlich?
Im weil Sinne so von nicht alt,
ne? Weil du so geschäftig getan hast vorhin.
Geschäftig getan?
Ja, wie sieht es denn aus mit dem Herbstreigen? Das ist immer noch am Laufen, ja? Gab noch kein behördliches.
Ja, also das werden wir ja dann tatsächlich, ich sag mal, Ende nächster Woche erfahren. Also so 28., 29. rum muss das ja irgendwie feststehen.
Ist da nochmal ein
Meeting jetzt weitergeht.
Oder? Nee. Ah, okay.
Da, am 1. laufen die Regularien aus.
Okay, habt ihr schon irgendwas plakatiert? Ich habe neulich an irgendeinem Baum irgendein Mittelalterplakat gesehen in Kranichfeld irgendwas. Kann das sein? War das von euch?
Das ist noch nicht von uns.
Nee, da habe ich mich verlesen.
Also,
da
war es vielleicht nicht in Kranichfeld. Wir haben sozusagen 2 Wochen Zeit, das alles zu plakatieren und fertig zu malen. Ich bin jetzt erst mit der ganzen Aufstellung fertig.
Mit Plakate malen fertig.
Na, das auch quasi, aber das zu drucken dauert ja ein paar Tage. Also es ist wirklich alles ganz heftig kurzfristig. Mhm. Und es kann halt noch sein, dass nächste Woche es noch abgesagt werden muss, wegen der Veränderung von irgendwelchen Rahmenrichtlinien. Ich weiß es halt noch nicht. Wir müssen es jetzt versuchen. Und falls wir es durchführen können, wird es, glaube ich, ganz cool. Halt wie so ein bisschen Sternenklang light. Mhm. Ne? Nur, dass du halt keine Leute da zelten lassen kannst.
Ja.
Was natürlich so viel von dem Spaß wegnimmt, weil man eben dieses über Nacht irgendwo bleiben nicht hat, was eigentlich irgendwie so das größte Gaudium ausmacht. Ich möchte jetzt nie ins Detail gehen, weil du jetzt schon wieder so zwischen deinen Fingern durchguckst.
Ich guck zwischen meinen Fingern. Nee, also.
Aber guck mal, gerade das ist. Ich habe mit Apolda telefoniert, ne? Die haben gesagt, man kann die Leute da zelten lassen, aber sie müssen dann höchstpersönlich dafür sorgen, dass nur pro Zelt aus einem Haushalt die Leute dann da schlafen, ne? Und wenn ich da hingehe auf einem Mittelalter-Festival und sage, hier, ihr Freundchen, ihr bleibt aber alle in eurem eigenen Zelt.
Genau. Ja, kannst ja genau irgendwie Pärchen und so in Bettlaken zusammen einnähen. so wie es früher war. Irgendwie.
Jeder kriegt bei Betreten des Marktes einfach einen Keuschheitsgürtel um.
Nee, ich habe nur so zwischen meinen Fingern durchgeguckt, weil für mich ist Zelten wirklich echt der absolute Horror. Also ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest, weil ich bin ja auch so ein Heuschnupfenkandidat irgendwie. Und wenn ich irgendwo auf der Wiese früh aufwache, also da sehe ich echt aus wie der Blob. Ne? Also das ist so schon nicht schön, wenn man mich morgen sieht, aber dann das erst recht nicht irgendwie. Und da fühle ich mich immer wie ein Stück Scheiße. Ich weiß nicht.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch normal. Deswegen trinkt man ja so viel, wenn man zelten ist.
Und ich war zu DDR-Zeiten mit meinen Eltern auch immer an den Eisheiligen, ich weiß nicht warum, aber in der Tschechoslowakei irgendwo zelten. Und da war jedes Mal irgendein scheiß Bodenfrost, dass ich mir da in meinem Leben den Arsch abgefroren habe. Und deshalb, ich habe irgendwie zelten, das war immer für mich.
Die schönen NVA-Schlafsäcke, die haben ziemlich warm gehalten. Ich hatte auch die ersten Jahre einen von meinem Vater noch.
Echt? Ich glaube, wir hatten irgendwelche tschechischen Schlafsäcke. Wir haben die ganze Campingausrüstung immer in der Tschechei gekauft.
In der Tschechei.
Ja, das war irgendwie. Aber deshalb bin ich auch bei Konzerten. Ich glaube, das letzte Mal gezeltet habe ich 95 auf dem Dynamo. Open Air, ja. Und das war. Und da, also, es gibt ja da auch. Also, es gibt ja auch kaum Orte, wo du weniger Freaks findest als auf einem Open-Air-Zeltplatz nachts oder wie. Ne? Irgendwie, ich hab da das letzte Mal, als ich da mal unterwegs war, irgendwelche Leute gesehen, die haben irgendwie so Zelt-Bingo gespielt, hieß das. Die sind einfach in Zelte gesprungen und wer eins gefunden hat, wo Leute drin waren, die sich dann beschweren, der hat einen Punkt gekriegt.
Was zur Hölle? Wie antisozial kann man denn sein?
Solche Dummfotze.
Alter, was? Und, was zur Hölle?
Und da habe ich mir so gedacht, ja gut, brauche ich nicht. Oder man schmunzelt da natürlich über irgendwelche Amateure, die da auf dem Zeltplatz vom Open Air stürmen und so nah wie möglich am Zaun ihr Zelt aufbauen. Ne?
Oder am Graben oder
am
so.
Am Graben machst du auch nur einmal, dann das nächste Mal weißt du es irgendwie besser. Ne? Ja, das ist schon, also da gibt es schon, könnte man eigentlich auch ein Buch schreiben über Campingtaktiken auf Open Airs. Ne? Also da gibt es auch wirklich Fachleute. Aber wie gesagt, ich bin da schon seit Jahren raus. Ich bewundere immer die Leute, die, was für mich auch eine totale Tautologie ist VIP-Campen auf Open Air. Also ich weiß, das hat irgendwie für mich keinen VIP-Flair, wenn ich da mein Zelt aufstelle.
Da suchst du dir die Gruppe von Idioten aus, mit denen du da eingesperrt bist.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist immer, naja, gut. Aber naja, da wünsche ich dir viel Glück mit deinem Herbstreigen.
Ja, mal schauen, wie wir es umgesetzt bekommen. Ich habe auf jeden Fall Corvus Corax noch gekriegt.
Was?
Zur musikalischen Untermalung, also dass wir quasi für die ganze Zeit auch Musik haben. Und dann haben wir noch Feuershow und Magier und Gaukler und alles Mögliche.
Na cool.
Na ja. Kannst ja auch mal vorbeikommen mit der Familie.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mit Familie, ja, obwohl mein Kleinen würde das wahrscheinlich interessieren. Habt ihr da auch Ritterkämpfe oder sowas?
Hätten wir tatsächlich gehabt, aber uns hat jetzt die Gruppe leider abgesagt, weil es ist momentan echt schwierig, eine Gruppe von Leuten irgendwo hinzukriegen. Mundschutz vom Steilhelm geht nicht. Weil das irgendwie, keine Ahnung, da hat halt die Hälfte hat halt irgendwie Urlaub, die andere Hälfte geht zu einer Jugendweihe, es ist ganz komisch. Also wie gesagt, dieses Thema mit dem, die Leute haben irgendwie vergessen, dass sie Bock auf Live-Veranstaltungen haben, das meine ich echt ernst. Das sieht man eigentlich überall, dass das Verhalten, mit dem man normalerweise so rechnen konnte, jetzt nicht mehr so berechenbar ist bei den Leuten. Und das macht mir ein bisschen Angst, auch im Hinblick auf zukünftige Planungen.
Glaubst du, das liegt eher daran, dass die Leute so ein bisschen das Geld zusammenhalten oder dass die wirklich keine Lust haben?
Die sind geistig jetzt nicht mehr auf Veranstaltungen gepolt. Die haben jetzt anderen Fokus, glaube ich. Das hat mit Geld nichts zu tun. Ich kenne auch, mein Vater sagt doch immer, ja, es tut mir jetzt echt leid, dass es bei dir jetzt scheiße läuft, aber eigentlich bei mir läuft es noch besser als vorher.
Ja, okay, gut.
In der Tischerei, weil die Leute haben jetzt gerade irgendwie Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen, dass ihre Inneneinrichtung scheiße ist. Jetzt bauen sie ihre ganzen Wohnungen und Häuser um. Ne? Mhm. Und das in Zeiten einer Krise, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, so viel Krise, wie wir jetzt immer so denken, das ist bei vielen Leuten gar nicht.
Gut, aber das hatten wir ja auch schon oft festgenagelt, irgendwie so als Erscheinung, dass wenn es draußen scheiße wird, dass dann der Biedermeier zuschlägt und man mit Nestbau da beschäftigt ist, ja. Aber das ist natürlich eine trübe Aussicht, aber gebe ich dir recht, da könnte was dran sein, aber es ist natürlich eine ganz trübe Aussicht, wenn es noch nicht mal diesen einen One-Shot-Bang-Effekt geben wird, wenn es wieder losgeht, dass die Leute einfach überall hinströmen, weil sie total geil drauf sind.
Das bezweifle und ich haben, mittlerweile, ne? Tatsächlich. Das bezweifle ich.
Also wenn man
ich
über die Schwelle schon drüber ist, das wäre richtig scheiße. Ja.
Ich bezweifle das ehrlich gesagt. Ich bin ganz froh, dass wir sozusagen mit dieser Gutschein-Version jetzt arbeiten. Ist vielleicht nicht das Fairste, weil man den Leuten bis Ende 2021 die Kohle quasi nicht zurückgibt. Aber das ist ein bisschen der Grund, warum wir vielleicht auch davon ausgehen können, dass so Leute kommen nächstes Jahr, falls es denn stattfinden sollte. Ne? Und ich bin auf der anderen Seite auch glücklich, weil mein Leben hängt ja nicht von der Veranstaltung ab, in dem Sinne.
Nee.
Ich habe mich nie darüber finanziert, ich habe mich auch nie über von Thieling finanziert. Ich habe mich ja immer rein aus diesen ganzen Social-Media-Sachen finanziert. Und durch die Pandemie läuft halt diese ganze Twitch- dieser Twitch-Kanal, den ich mir da gerade aufbaue, läuft das halt ganz gut. Und wird mich da auch in Zukunft, sagen wir, über Wasser halten.
Ja, verstehe schon. Ja, das ist wird alles noch interessant. Also sind wir mal gespannt. Kann natürlich auch sein, dass der russische Impfstoff eine Bombe ist und man dann irgendwann im Frühjahr die Bands alle nur noch in Russland touren. wer weiß. Also darf man auf jeden Fall gespannt sein, wann es dann irgendwann wieder losgeht. Aber dann dort zu stehen, es geht endlich wieder los, du schnupperst wieder Bühnenluft und dann hat kein Schwein Bock drauf, das wäre wirklich deprimierend, Alter. Also das wäre übel. Und es wird sowieso ein Verdrängungskampf stattfinden. Ne? Also
wenn
Frühjahr, Herbst unterwegs sein will.
Wenn jetzt Wahnsinn. Alle gleichzeitig unterwegs sind und 20% der Leute, die normalerweise unterwegs sind, sich noch sagen, boah, nee, lass mal.
Naja, ist klar.
Was bleibt da noch übrig von der Industrie?
Da werden aus 5000er-Shows schnell 1000er-Shows. Ne? Das ist auf jeden Fall klar. Aber ist dann schon ein Verdrängungswettkampf. Ne? Deshalb wäre natürlich aus rein protektionistischer Sicht oder so, wäre natürlich eine Festivalsaison oder eine Tourensaison in Zentraleuropa für hiesige Bands ein Hauptgewinn, wenn amerikanische Bands noch total mit der Corona-Krise in Amiland beschäftigt wären, ne? Und die da noch gar nicht raus durften und so weiter. Also nicht, dass ich das irgendwie cool fände oder was, aber das ist natürlich auch was, wo quasi Kultur und Konzerte nur in Binnenmärkten stattfinden. Ne? Also das ist auch so ein Szenario, was es geben könnte. Ne?
Also ich gehe da eigentlich davon aus, weil die Amis scheinen das ja noch nicht so richtig unter Kontrolle zu haben.
Vielleicht katapultiert die das ja auch nach vorn, dass die damit viel eher fertig sind mit der Durchseuchung, als hier die ganzen Länder. Idiotie hat auch schon oft.
Na, ich dachte, man steckt sich immer wieder an. Das war jetzt das, was ich gehört habe. Also so nach dem Motto, nach 2 Wochen kannst du wieder Corona haben.
Nee. Also das ist gerade nicht der Stand der Wissenschaft.
Dann war das eine Falschmeldung quasi.
Das war gerade nicht der Stand der Wissenschaft. Also ich bin da, wir müssen ja jetzt hier nicht den Kekulé-Podcast
bloß nicht. Wir sind auch schon wieder viel zu tief in diesem Thema drin. Wir sind
ja, ich glaube auch, die Leute können das mittlerweile nicht mehr hören. Aber das ist halt sowas, was mich an so Tagen wie heute, wenn man so jovial irgendwie rumsitzt, und da ins Plaudern gerät, interessiert. Ne? Ja, aber ich muss jetzt auch mal Schluss machen. Ich bin nämlich mit einem Kumpel mit Hunden zum Gassi gehen verabredet.
Naja, was man halt so macht in einer ereignislosen Zeit.
Was man so macht, da geht man in Thüringen mit den Hunden raus.
Dann möchte ich euch nicht aufhalten.
Alles klar.
Für euer Spaziergang. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten heute irgendwas mitnehmen.
Also ich denke, Gespräch. Wir können die Folge ja relativ schnell als Appendix an die andere Folge noch hinten dranhängen oder so. Ne? Das müssen wir jetzt gar nicht so als... Wenn deine Busy Week irgendein Gap zulässt, um das mal im Neudeutsch zu formulieren, dann können wir ja im nächsten Podcast nochmal regulär hinterher schießen.
Dann nehmt diese Folge als Wurmfortsatz der 21. wahr und klickt bitte alle unsere anderen Folgen, weil, wie wir jetzt bemerkt haben, möchte Mike ja unbedingt an Machiavelli vorbeiziehen. Und deswegen müssen wir jetzt einfach doppelt so viele Folgen produzieren wie sonst.
Genau, das machen wir halt mit Menge und nicht mit Qualität, wie die Sowjetarmee im Zweiten Weltkrieg. Hat ja auch
hat gewonnen, also ja. Bitte, alles egal, wenn man gewonnen hat. Ne?
Ja, super, alles klar, dann mach's gut.
Dabei, tschüss.
Tschüss, Baka.
Tim Bensko, es gibt wenig Peinlicheres als das.